Freitag in der Arena, der Ökostrom AG Podcast.
Herzlich willkommen bei Freitag in der Arena, dem Klima-, Umwelt- und Nachhaltigkeitstalk der Ökostrom AG. Mein Name ist Ulrich Streibel, ich bin Vorstand der Ökostrom AG. Heute sprechen wir über das Thema Mobilität. Das ist eins, das bewegt uns alle. Und wir haben einen sehr spannenden Gesprächspartner, den ich gleich vorstellen werde. Aber zuerst ein paar Fakten zur Mobilität. Wir haben in Österreich ungefähr 7 Millionen Kraftfahrzeuge, davon 5 Millionen etwa PKWs. Und in Österreich fahren etwa 3% dieser Kraftfahrzeuge elektrisch. Wir haben in Österreich glücklicherweise ein sehr, sehr, sehr gut ausgebautes Straßennetz insgesamt. Die ASFINAG hat 2200 Kilometer hochrangiges Straßennetz. Das sind Autobahnen und Schnellstraßen. Und damit haben wir eines der dichtesten Netze in Europa. Wir sind also mit einer sehr guten und auch gut funktionierenden Infrastruktur gesegnet in Österreich. Der Verkehrssektor allerdings, wenn man jetzt die ökologische Nachhaltigkeit sich anschaut, ist einer der Sektoren, die durchaus Potenzial haben. Wir haben im Verkehrssektor durchaus Steigerungen des CO2-Ausstoßes gesehen, sogar signifikante Steigerungen des CO2-Ausstoßes seit 1990, während wir in anderen Sektoren da deutlich besser unterwegs sind. Das heißt, in diesem Sektor ist auch sehr viel Potenzial, was die ökologische Nachhaltigkeit betrifft. Diese Themen diskutieren wir heute mit Hartwig Hufnagel, einem der beiden Vorstandsdirektoren der ASFINAG, die eben das hochrangige Straßennetz in Österreich betreibt. Herzlich willkommen, Hartwig, es freut mich sehr, dass du da bist.
Hartwig Hufnagel, bin nunmehr seit 6 Jahren einer der beiden Vorstandsdirektoren in der ASFINAG, bin verantwortlich für den gesamten Bereich Betrieb, für den Baubereich und vor allem auch für Marketing, Kommunikation, die rechtlichen Angelegenheiten und die strategischen Angelegenheiten. Und bin, ja, wie soll man sagen, ein sehr passionierter Mobilitätsexperte oder mobilitätsbegeisterter Mensch. Und bin immer, sage ich mal, sehr enthusiastisch, wenn man mit vielen unterschiedlichen Menschen und vielen Expertinnen und Experten rund um das Thema Mobilität neue Ideen entwickeln und vor allem auch auf die Straße bringen kann. Und wir sind in herausfordernden Zeiten und es gibt viele Gestaltungsmöglichkeiten auch in den nächsten Jahren und das mache ich mit großer Leidenschaft.
Also wir kennen uns ja schon länger und diskutieren auch immer wieder sehr, sehr konstruktiv und gut über Gestaltung eigentlich. Was kann man tun, dass wir unser Land vorwärts bringen in den verschiedensten Aspekten, ob es in der Mobilität ist oder in der Energie. Das freut mich immer sehr. Aber damit auch die Zuhörerinnen und Zuseherinnen, Zuhörer und Zuhörer dich ein bisschen kennenlernen, fange ich mit einer ganz einfachen Frage an. Was ist dein liebstes Fortbewegungsmittel?
Also mein liebstes Fortbewegungsmittel bleiben die Füße. Das geht automatisch und die bringen mich immer ziemlich sicher ans Ziel, auf kurzen Wegen. Und auf längeren Wegen naturgemäß auf unseren Autobahnen und Schnellstraßen mein E-Auto, mein mobiler Arbeitsplatz und naturgemäß auch das Fortbewegungsmittel, was mich zu den Menschen und zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meines Unternehmens bringt, um in den Austausch zu gehen, also die Füße und das E-Auto.
Jetzt, was muss man sich vorstellen unter dem Vorstandsdirektor der ASFINAG? Jetzt frage ich so rum, was ist der größte Irrtum, den Menschen über deinen Beruf haben oder die größte Fehleinschätzung?
Ich glaube, die größte Fehleinschätzung geht einher mit dem Unternehmen ASFINAG, dass die ASFINAG eigentlich viele Flächen in ganz Österreich für den Individualverkehr zubetoniert und möglicherweise gar nicht so nachhaltig denkt, wie sie handelt. Das würde mir jetzt so im ersten Moment einfallen. Und dabei sagen wir oder bedienen wir immer den Slogan, ASFINAG ist anders als du denkst, weil wir schon sehr viele Fortschritte gemacht haben und weit mehr innovativ in die Zukunft denken, als manche glauben.
Da werden wir ein bisschen einsteigen. Ich weiß das, weil wir öfters diskutieren. Wir werden ein bisschen einsteigen, auch was so die Themen und die Pläne, auch die Zukunftsideen der ASFINAG sind. Das ist tatsächlich spannend. Ich würde mal beginnen mit dem Individualverkehr. Dafür steht ihr ja letztlich, seid ihr der Provider oder der Ermöglicher von Individualverkehr. Jetzt haben wir 5 Millionen PKWs, nehmen wir mal die, weil die sind den Leuten nah, das verstehen wir. Die Lastwagen sehen wir auch mit denen zusammen und den Motorrädern sind wir bei 7 Millionen. Wie siehst du eigentlich grundsätzlich die Entwicklung des Individualverkehrs in Österreich, in Europa, in der Welt? Nimmt es zu, nimmt es ab? Was verändert sich da eigentlich?
Also der Individualverkehr in Europa grundsätzlich im Vergleich auch mit den Nachbarländern, der ist im Wachsen begriffen. Und vielleicht zwei Schritte zurückspringend, ist es immer wichtig, dass man den Individualverkehr mit dem öffentlichen Verkehr nicht gegeneinander in den Ring schicken darf. Individualverkehr wird es immer geben, muss es auch immer geben, weil wir immer als Menschen mobil bleiben werden. Aber das Wichtigste ist, dass Individualverkehr und der öffentliche Verkehr sich bestmöglich arrangieren und bestmöglich ergänzen. Wir haben etwa auf unserem Autobahnen- und Schnellstraßennetz im Jahr 32 Milliarden Fahrzeugkilometer, die gefahren werden. Von diesen 32 Milliarden Fahrzeugkilometer sind es in etwa so 27, 28 Milliarden, die mit dem Pkw zurückgelegt wird, und der Rest, also die 4 Milliarden mit Lkw. Aber man sieht, es gibt eine steigende Tendenz, und es gibt ja natürlich immer wieder den Anspruch, den Mobilitätsanspruch unserer Kundinnen und Kunden für mehr Strecken, mehr Autobahnen, mehr Anschlussstellen, um zu den jeweiligen Orten oder Industriegebieten zu gelangen. Also der Individualverkehr wird Bestand haben, wird sich weiterentwickeln. Die Frage ist, wie und wie begleitet und unterstützt man das?
Jetzt hast du schon gesagt, man darf es nicht gegeneinander stellen. Wie kann man es denn gut verbinden? Weil es gibt wahrscheinlich Strecken, die lassen sich gut für Güter- und Personentransport gut machen mit der Bahn, und andere wahrscheinlich weniger gut, weil ins hinterste Dorf in diesem Land werden wir nicht überall Schienennetze legen. Also braucht man dort Individualverkehr. Zum Teil, wie lässt sich das gut verbinden? So,
da muss man ein bisschen das Thema runterbrechen. Was ist denn der Habitus der Mobilität eines jeden oder einer jeder Einzelnen? Das ist so, man legt mit dem Fahrzeug oder Fortbewegungsmittel die Strecke zurück, die man benötigt, um an den Ort B zu gelangen, wenn man von A aufbricht. Und je attraktiver das Instrument der Fortbewegung sich zeigt oder vor allem auch der Switch von einem Fortbewegungsmittel ins nächste Fortbewegungsmittel, desto offener und breiter ist die Mobilitätsform. Ja, ich kann ein paar Meter mit den oder ein paar Kilometer mit den Füßen zurücklegen, ich kann einige Kilometer mit dem Fahrrad fahren, ich habe dann Möglichkeiten, wo ich das Fahrrad abstellen, wo ich dann vielleicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln weiterfahren kann. Ich habe aber entlegene Gebiete, wo ich vielleicht ausschließlich mit dem Auto oder mit dem Bus hinkomme. Das heißt also, die Vernetzung, die Verzahnung, die erhöht den Grad der Flexibilisierung in der Mobilität, und das ist das Wichtigste. Und da gibt es einfach ein paar sehr gute Maßnahmen, die man miteinander eben in Einklang bringen kann und nicht gegeneinander. Wenn ich zum Beispiel von einem Ort, jetzt nehmen wir das Weinviertel her, gerne zum Praterstern fahren möchte, dann liegt es nahe, dass ich vielleicht über die Schnellstraße und dann über die A22 zum Praterstern pendle. Ich habe aber die Möglichkeit, auch den Zug von Stockerau zu nutzen, bis ich zum Praterstern komme. Aber wichtig ist, ich brauche ja ein Anreizsystem und vor allem eine umfassende Verkehrsinformation. Und wenn ich weiß, ich kann in Stockerau im Bewusstsein, dass ich jetzt mit dem Auto möglicherweise eine halbe Stunde oder 20 Minuten länger brauche, weil es einen Stau oder einen Unfall vom Kaiser-Mühlen-Tunnel gibt, und kann in dieser Zwischenzeit sehr rasch und sehr einfach Parkplatz findend, ja, in den Zug springen und mit dem Zug dann zum Praterstern gelangen, dann sind das einfach Möglichkeiten, die ich nutzen muss. Und da haben wir sehr viele gemeinsame Projekte jetzt schon in der Pipeline, also ASFINAG und ÖBB oder zum Beispiel auch Park and Ride oder Park and Drive Plätze, wo ich sage, ich habe die Möglichkeit, mit dem Auto bis zu diesem Punkt zu gelangen, und dann habe ich einen sehr einfachen, sehr leichten, bewerkstelligbaren Umstieg auf den öffentlichen Verkehr und vice versa. Und da arbeiten wir an vielen Konzepten.
Sehr spannend. Jetzt hast du vorher gesagt, dass diese vielen Milliarden Verkehrskilometer aufgezählt. Wie haben sich die entwickelt in den letzten 10, 20 Jahren, und wie entwickelt sich das in der Zukunft? Ich glaube, sie haben stark zugenommen. Wird das weiterhin so sein?
Ich glaube, es hat stark zugenommen. Es hätte wahrscheinlich noch stärker zugenommen, wenn auch nicht, sage ich mal, auch parallel der öffentliche Verkehr attraktiver geworden ist, mit zig Maßnahmen wie Klimaticket oder wie Bahnhofsoffensive oder Streckenverkürzungen etc. Aber es ist trotz dieser Ausbauoffensive auf dem Schienennetz trotzdem noch ein steigender Individualverkehr in der Motorisierung auf unseren Autobahnen und Schnellstraßennetz erkennbar und auch prognostizierbar für die nächsten Jahre. Und dem muss man Rechnung tragen. Ja? Und da arbeiten wir auch sehr stark mit intelligenten Maßnahmen und mit Pre-Trip Information. Also ich glaube, Verkehrsinformation ist das Um und Auf, ist der große Hebel, um auch die Verfügbarkeit auch zu optimieren?
Ja, glücklicherweise haben wir ein sehr tatsächlich leistungsfähiges Straßennetz. Wir haben zum Glück aber auch ein sehr leistungsfähiges Bahnnetz. Insofern sind wir da in Österreich gut unterwegs. Und wenn sich das kombinieren lässt, dann bin ich da einigermaßen zuversichtlich. Wie verändert sich die Mobilität? Wir hören viel über Elektroautos. Ist das ein Thema? Wie geht ihr damit um, dass sich da langsam etwas umbaut? Ich glaube, 3% ist noch nicht viel, aber spürt ihr das in eurem täglichen Leben? Spürt ihr das in der Infrastruktur? Baut ihr Infrastruktur?
Na, natürlich spüren wir es. Es gibt ja die zwei Perspektiven. Die große Perspektive, was machen die Kundinnen und Kunden insgesamt auf unserem Netz? Und die kleine Perspektive, was machst du in deinem Unternehmen mit deinem Fuhrpark? Wir haben ein Mobilitätskonzept im Jahr 2020 entwickelt, wo wir generell unsere ganze Flotte umgestellt haben auf elektrische PKWs. Wir haben ja, man muss sie vor Augen führen, ca. 500 PKWs in unserer Flotte, rund 370 Leicht-LKWs, rund 600 schwere LKWs. Und sowohl bei den PKWs als auch im Leicht-LKW-Bereich haben wir diese Umstellung auf elektrische Mobilität nahezu schon vollzogen. Also wir werden den letzten Verbrenner PKW-seitig 2025 auslaufen haben. Wir haben ab 01.01.2026 nur mehr reine elektrische PKW-Flotte innerhalb der ASFENAG, und bei den Leicht-LKWs, da ziehen wir nach. Also das ist ganz wichtig bei den Schwer-LKWs. Da sind wir natürlich noch ein bisschen in der Warteposition, was der Markt dann liefert, wenn wir uns ja auch vor Augen führen, dass unsere schweren, wirklich großen LKWs, jene LKWs, die man sich so vor Augen führt, die Schneeschaufel vorne montiert haben und die Schneeräumen, die brauchen natürlich viel Kraftstoff, ja, um diese Intervalle und diese Räumschleifen auch zu führen. Also da brauchen wir dann auch wirklich ganz starke E-LKWs, ganz starke Zugfahrzeuge. Und da ist die Entwicklung noch eine Spur hinten nach, aber das haben wir auf dem Radar und werden wir auch in den nächsten Jahren umstellen werden können. Und die große Perspektive ist das, was passiert auf unserem Netz. Wir haben jetzt angesprochen bei 5,2 Millionen PKWs, die in Österreich zugelassen sind, und rund, glaube ich, 230.000 jetzt in etwa elektrische PKWs. So sehen wir schon einen Anstieg an, auch wenn jetzt die Anzahl der Neuzulassungen im E-Pkw-Bereich jetzt ein bisschen abgesunken ist in den letzten Monaten, aber doch gehen wir davon aus, dass das kontinuierlich jetzt ansteigen wird. Da haben wir natürlich immer wieder das Thema Henne-Ei-Problem. Also kaufe ich mir ein elektrisches Fahrzeug, dann brauche ich auch eine Ladestation, eine Ladeinfrastruktur zu Hause oder in der Arbeit beziehungsweise auf der Strecke. Und da sind wir natürlich als ASFENAG schon aufgerufen, als Infrastrukturbetreiber und Mobilitätsanbieter dann die Ladeinfrastruktur auch zur Verfügung zu stellen. Wir haben derzeit nur auf den Autobahnen und Schnellstraßen 370 Ladepunkte. Und wir haben aber ganz genau einen Weg skizziert bis 2035, wo wir dann 1500 Ladepunkte haben,
beziehungsweise die euch selbst gehören.
Die wir auch mit unseren Partnern betreiben.
Weil ich glaube, es gibt ja sehr, sehr viel mehr Ladepunkte. Österreich ist ja da auch gesegnet mit einer guten Elektroladeinfrastruktur.
Genau, aber ich rede jetzt nur von den Ladepunkten auf den Autobahnen und Schnellstraßen. Mhm. Also dort wollen wir dann bis 2030 1500 Ladepunkte und auf den Autobahnen und Schnellstraßen 3500 Ladepunkte für 2035. Also im PKW-seitig, aber auch LKW-seitig. Also da starten wir oder haben schon gestartet einige Offensiven, und da denken wir auch daran, dass wir alle ASFENAG Rastplätze dann mit einer entsprechenden Ladeinfrastruktur ausstatten und wollen dann natürlich je parallel laufend nach Zuwachs E-PKW-Flotte insgesamt österreichweit auch unsere Ladeinfrastruktur immer wieder sukzessive erweitern.
Jetzt gibt es ja so ein schönes Wort, Reichweitenangst. Ist das noch gerechtfertigt im Pkw-Bereich in Österreich?
Ja, die Reichweitenangst, die löst am Stammtisch mein größtes Schmunzeln immer aus, weil es soll, das kommt ja meistens immer von denen, die noch nie mit einem E-Auto gefahren sind. Ich sage immer, ein E-Auto muss man ausprobieren, muss man testen. Ich fahre selber ein E-Auto. Meine Reichweite beschränkt sich auf 320 Kilometer, ist nicht wahnsinnig viel, aber ich habe auch kein Problem, ich komme mit dem aus. Warum? Weil es ja auch natürlich Sinn macht, dass ich nach immer wieder nach zwei bis drei Stunden einmal einen Halt mache. Ja. Und wenn man mit einem E-Auto unterwegs ist, dann hat man ja nicht wie herkömmlich mit dem Verbrenner ein Navigationsgerät und fährt irgendwie einmal los und irgendwann einmal, wenn die Warnblinkanlage im Auto aufscheint, ich habe nur mehr 50 Liter, also 50 Kilometer Reichweite, dann fahre ich zur nächsten Tankstelle hin. Wenn du mit einem E-Fahrzeug unterwegs bist, wir wissen es beide, dann hast du deine Favoriten hinterlegt, wo du jeweils deine Spanne zu dem jeweiligen Ort hinkommst und dein Favoritensternchen anklickst und dort hast du eine Ladesäule und dort ladest du auf und dann weißt du, das kannst du verbinden mit einer kurzen Toilettenpause, mit einem kurzen Kaffee, bist dann wieder motiviert und verkehrssicher und fährst dann wieder weiter. Und das ist ein Thema, was sich im Kopf abspielt. Aber natürlich, Reichweitenangst kann man nur nehmen, indem man ein bisschen der technischen Weiterentwicklung die Chance gibt. Und jetzt gibt es schon Pkw mit 600 Kilometer Reichweite. Es wird der Markt in den nächsten Jahren auch eine Weiterentwicklung erfahren. Und ich bin mir sicher, in 5 Jahren reden wir nicht mehr über die Reichweiten.
Mich muss man nicht überzeugen, ich fahre auch Elektroauto und ich würde nie mehr wechseln. Wie schaut es bei den LKWs aus, bei den schweren? Du hast schon angesprochen, also eure Fahrzeuge, das ist vorstellbar, so ein Räumfahrzeug, das muss schnell verfügbar sein, das muss dann Stunden arbeiten. Verständlich, dass das vielleicht nicht unbedingt das Erste ist, was man auf Elektro umstellt. Aber was ist mit den großen LKWs, die Point-to-Point fahren, immer bestimmte Strecken fahren? Tut sich da schon was?
Wir haben natürlich, sage ich mal, unsere Radarbrillen ausgeworfen. Wir schauen uns den Markt ganz gut an. Es haben ja wirklich 70% von den großen Marktherstellern im Produktivitätssegment der Lkw schon ihre Produktivität und Strategie umgestellt. Da laufen ja die Produktionen heiß und da laufen auch die E-Lkws von den Produktionsfließbändern zwar ab 2025 jetzt wirklich in einer höheren Taktzahl aus. Es gibt jetzt schon einige LKWs, das hat man jetzt probiert, Mercedes Atros zum Beispiel, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber der mit 570 Kilometer Reichweite von Stuttgart nach Verona runtergefahren ist. Und ich glaube, dass das schneller geht, als wir glauben. Auch dass der Flottenumschwung schneller letztendlich passieren wird als beim Pkw. Vielleicht ein bisschen später, aber schneller passieren wird. Und für da müssen wir einfach die Ladeinfrastruktur parat halten. Vor allem für jene Lkw, die durch Österreich durchreisen, die dann aber natürlich auch rasten müssen aufgrund anderen Ruhe- und Lenkerzeit, also soziale Ruhe- und Lenkerzeitbestimmungen. Die haben Leerlaufzeiten, da müssen die Rastplätze, die jetzt schon für Lkw-Pausen zur Verfügung stehen, auch eine Ladeinfrastruktur garantieren, damit dann die Lkws in diesen Ruhezeiten auch aufgeladen werden können. Da glaube ich, wird sie einiges tun. Also das haben wir unter Beobachtung und rechnen mit einer hohen Zunahme in den nächsten Jahren dann.
Geht sich das technisch aus? Weil die brauchen wahrscheinlich enorme Anschlusswerte, also hohe Leistungen auf dem Stromnetz. Ist das technisch bewältigbar?
Es ist absolut technisch bewältigbar. Wir haben jetzt eine Analyse vorgenommen von unseren Rastplätzen. Also wir rechnen mit einer Anschlussleistung von 6 bis 12 Megawatt Peak für die Ladeinfrastruktur. Wir haben mit allen möglichen Energieunternehmen auch schon gesprochen. Wir haben die Anschlüsse schon reserviert. Also die Leistung steht parat und wir reden ja jetzt teilweise auch vom Overnight Charging. Das heißt, also da brauchen wir eine Anschlussleistung von rund 300 Kilowatt bis eben zu diesen High-Power Charging bei LKWs, die dann wirklich nur kurz laden. Aber da rechnen wir dann mit 1000 kW. Also wir sind da, glaube ich, schon ganz gut eingestellt.
Jetzt hast du mir schon vor Jahren erzählt, dass ihr sehr stark auch investiert in erneuerbare Energie selbst. Weil das eine ist natürlich dann den Strom auf diese Punkte zu bringen, das andere ist den Strom zu erzeugen. Ihr seid selber ein sehr, sehr großer Stromverbraucher natürlich. Klar, Betrieb von Autobahnen, Beleuchtungen, Tunnelanlagen, Lüftungsanlagen in den Tunneln, stelle ich mir vor. Produziert ihr selbst Energie? Wie und wo und wie viel?
Ja, definitiv. Also wir haben ja einen jetzt derzeitigen, also du hast es angesprochen, rein für unsere Betriebsanlagen, die 166 Tunnelanlagen, die größten Stromfresser sind, also 50% von unserem Strombedarf fressen diese Tunnelanlagen, haben wir insgesamt einen Strombedarf von 120 Gigawattstunden im Jahr. Das heißt, unser großer Ansatz ist der, dass wir diese 120 Gigawattstunden reduzieren auf rund 100. Gibt es einige Möglichkeiten, wo man wirklich ein paar Energieeinsparmaßnahmen versehen. wie zum Beispiel die Ausstattung von LEDs, Beleuchtung in den Tunnelanlagen. Das sind enorme Energiefresser, die Beleuchtung. Und mit LED gelingt uns das prozentuell ganz gut. Also da wollen wir in den nächsten Jahren mit unserem Masterplan noch runterkommen. Und dann haben wir das große Ziel, dass wir bis 2030 die restlichen 100 Gigawattstunden mit einer bilanziellen Stromautarkie mit 100 Megawatt Peak erzielen. Und da haben wir Potenzialstudien, oder sagen wir unsere Potenziale mal untersuchen lassen, wie können wir erneuerbare Energie erzeugen. Und da gibt es ja mannigfaltige Möglichkeiten. Also zum einen haben wir kleine Mikrowindturbinen errichtet auf Gebäuden, aber auch unter Brücken beziehungsweise auf Brückenpfeilern. Auf der anderen Seite unsere PV-Anlagen, die wiederum auf Tunnelanlagen positioniert sind, die teilweise auf den Flächen neben den Autobahnen positioniert sind oder gar auf Lärmschutzwänden bis hin zu Kleinwasserkraftwerken, die die Asfenag betreibt. Also wir schauen, dass wir jegliches Potenzial, was wir haben, an erneuerbaren Energien ausschöpfen, aber dann Eigenenergie erzeugen, die wir direkt in unsere Betriebsanlagen einspeisen können.
In Deutschland gibt es ein Gesetz, das entlang der Autobahnen die Genehmigungen für Photovoltaikanlagen deutlich vereinfacht sind, weil da die Idee ist, dass dort, wo bereits bestehende Infrastruktur ist, dort, wo bereits Straßen sind oder wo Schienennetze sind oder wo große versiegelte Flächen sind, dass man die auch nutzt, um dort an den Korridoren entlang erneuerbare Energienanlagen zu bauen. Das wäre jetzt in dem Fall Photovoltaik. Was hältst du von diesen Gedanken?
Ja, absolut notwendig. Absolut notwendig. Und wir haben ja einen kleinen Schritt in diese Richtung im letzten Jahr durch die Änderung im Bundesstraßengesetz schon absolviert. War ein großes Anliegen der Asfenag, kann man mit unserer Ministerin jetzt da umsetzen können. Aber es fehlt uns noch ein kleiner Schritt, ja, was diese Kompetenzstreitigkeiten mit den Ländern anbelangt. Also da gibt es noch eine Kleinigkeit zum Erledigen. Wir hoffen, dass wir das in der nächsten Legislaturperiode auch hinkriegen, dass wir da ein bisschen schneller sind. Aber es ist immer so die Frage, die Flächen, die müssen passen, die müssen topografisch passen, die müssen auch passen für unsere Weiterentwicklungen der Strecken. Aber wir haben auf jeden Fall Potenzial von insgesamt rund 260 Megawatt Peak. Und das ist enormes Potenzial. Und wir wollen zumindest jetzt ein Potenzial heben bis 2030 mit den 100 Megawatt Peak. Aber bislang sind uns diese Schritte nur gelungen mit ganz massiven Anstrengungen und mit ganz viel Arbeit. Und so wie du das angesprochen hast, es gehört einfach beschleunigt, ja, dass, sage ich mal, die nächsten Sprünge in den nächsten Jahren rasanter gehen als in den letzten Jahren.
Wie stark seid ihr abhängig von der Politik bei solchen Dingen?
Mir gefällt immer das Wort Abhängigkeit nicht so gut, weil ich glaube, es ist ganz notwendig, dass Politik und unternehmerischer Gestaltungswille einhergeht und man gemeinsam die Ideen entwickelt, wie kann man das umsetzen. Und dann ist Politik, sage ich mal, das vortreffliche Instrument, das auch dann in die Tat umzusetzen. Ich glaube, ja, dass die Asfenag in den letzten Jahren sehr gut mit der Politik zusammengearbeitet hat und auch in Zukunft mit der Politik sehr gut zusammenarbeiten will. Schließlich gibt es da einfach aus meiner Sicht ein übergeordnetes Interesse, nicht nur, sage ich mal, nationalstaatliches Interesse, sondern auch europäisches Interesse und natürlich für unseren ganzen Planeten dort auch die richtigen Schritte zu setzen. Also da bin ich guten Mutes, dass wir gemeinsam auch in den nächsten Jahren da einige positive Schritte in diese Richtung setzen werden.
Bist du ja, glaube ich, knapp 20 Jahre bei der Asfenag. Da hast du ja schon einige politische Strömungen erlebt. Also das Verkehrsministerium war in der Zeit zumindest von drei verschiedenen Parteien besetzt. Hat das einen Einfluss auf euer Tun oder könnt ihr langfristig auch ein Stück weit unabhängig von kurzfristigen politischen Entwicklungen eure Dinge vorantreiben oder seid ihr sehr stark dann auch beeinflusst von kurzfristigeren politischen Zyklen?
Das würde ich nicht so sehen. Also ich glaube, dass die Asfenag ein sehr resilientes, robustes Unternehmen ist mit einer sehr, sehr starken eigenen Willensbildung. Wir sind sehr gut aufgestellt mit unseren 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir wissen sehr klar, was unsere Aufgabe ist. Mit unseren Kompetenzen im Bereich des Betriebs, in der Planung, in der Bauumsetzung, in der Bemautung. Und wir versuchen natürlich, alle unsere Kernkompetenzen auch ständig weiterzuentwickeln und mit unterschiedlichen anderen Skills zu versehen. Und wir sind wirklich, sage ich mal, ein sehr, sehr stabiles, sehr eigenständiges Unternehmen, aber wir brauchen für gewisse Vorhaben natürlich die Politik. Das ist auch ganz klar. Also mit der Beschlussfassung oder eines Bauprogramms in etwa. Aber es ist in der Regel so, dass wir ein Bauprogramm entwickeln, Finanzplanung vornehmen mit allen unseren Investitionen, eine strategische Planung vornehmen mit allen unseren Rahmenprogrammen, ob es vom Lärmschutz über Rasten der Zukunft oder Grenzübergänge, Park and Ride, Park and Drive, alle unsere Ausbauprogramme so versehen, dass dieses gesamte Paket eigentlich von der Politik auch mitgetragen wird. Also wir haben da in der Vergangenheit und glaube ich auch nie in der Zukunft ein Thema, wo es politisch wirklich hakt.
Also wenn ich jetzt an die jüngeren Jahre denke, es gibt ja durchaus Kontroversen über Ausbau von bestimmten Straßenabschnitten, Autobahnabschnitten, wo durchaus ja euer Bauprogramm beeinflusst wird. Wie geht ihr dann damit um, wenn so widerstrebende Interessen dann da sind, wo vielleicht eine Politikperiode sagt, machen wir, bauen aus, die andere Politikperiode sagt, nein, eher weniger. Wie geht ihr damit um?
Ich glaube, es ist immer ganz, ganz wichtig und ich bin ein Freund davon, immer, dass man alle Fakten am Tisch legt, ja, und dann gemeinsam darüber spricht. Und natürlich hat jede Regierung und jeder Verkehrsminister, jede Verkehrsministerin die Legitimität, ein Regierungsprogramm nach ihren Gutdünken in den nächsten Jahren zu gestalten und auszurichten. Und da sind wir mit dabei, indem wir das unterstützen, aber sehr faktenbasiert alles besprechen. Und es gibt, und diesen Wandel hat es natürlich gegeben und ist notwendig, dass wir uns vor Augen führen, was ist ein Ausbaustandard am hochrangigen Netz? Was benötigen wir und was benötigen wir nicht? Und ich sage immer, das Wichtigste ist ein bisschen so gescheiter statt breiter. Wir brauchen nicht unendlich eine dritte, eine vierte, eine fünfte Spur ausbauen, wenn wir intelligente Maßnahmen haben, die die Kapazitäten in den 24 Stunden an den 7 Tagen unterschiedlich möglicherweise verteilen und wir Anreize setzen. Wir brauchen beispielsweise für die Dauernautobahn keine dritte Spur, um möglicherweise Staus in den Sommermonaten zu reduzieren. Das ist betriebswirtschaftlich, volkswirtschaftlich ein kompletter Humbug und Nonsens. Wir haben dort das Auslangen mit 2 Spuren. Da gibt es unter der Woche 45.000 Fahrzeuge, die über die Dauernautobahn über 2 Spuren fahren. Und da gibt es in den Sommerreisemonaten an den dichten Stauwochenenden 120.000 Fahrzeuge. Und so ist es nicht notwendig, nur für diese wenigen Wochenenden eine dritte Spur für 365 Tage zur Verfügung zu stellen. Also ich sage immer, man braucht einen Hausverstand, ein Fingerspitzengefühl. Und dort, wo es wirklich einen Riesenbedarf gibt, weil Pendlerinnen und Pendler beispielsweise innerösterreichisch in den Ballungsräumen tagtäglich drinnen stehen, dann wird es natürlich notwendig sein, aber auch mit Maß und Ziel vielleicht das eine oder andere auch zu verbreitern. Also die Botschaft ist immer gescheiter statt breiter, da gibt es unterschiedliche Maßnahmen und als Ultima Ratio ist dann ein notwendiger Ausbau auch möglicherweise sinnvoll, kann aber vorher abgefedert werden mit anderen intelligenteren Maßnahmen.
Wie sieht die Asfinag der Zukunft aus? Also was sind die Themen, auf die ihr euch fokussiert? Das hast du schon gesagt, da gibt es offensichtlich intelligentere Steuerungstechnik oder intelligentere Steuerungsprozesse. Erzähl uns aber ein bisschen, in welche Richtung geht eigentlich eure Zukunft, wenn du so auf 10, 20 Jahre hinausschaust? Wie wird sich Mobilität auf den Straßennetzen dann auch verändern?
Das ist wahrscheinlich auch immer die schwierigste Frage, die es zu beantworten gilt. Ich glaube, das größte Thema, was uns derzeit beschäftigt und auch bis 2040 hinaus beschäftigen wird, ist das Thema Verfügbarkeit. Verfügbarkeit des bestehenden Netzes. Wir haben, so wie du eingangs gesagt hast, derzeit 2265 Kilometer betrieblich zu servicieren. Und unser Netz wird älter. Jetzt haben wir die Babyboomer nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch bei unseren Ingenieurbauwerken, bei unseren großen Brücken, die 1970, 1960 das Licht der Welt erblickt haben und die sind am Ende des Lebenszyklus. Das heißt, wir müssen sanieren, wir müssen Brücken neu bauen, so wie jetzt in Tirol die Luegbrücke oder auch im 2040er Jahr die berühmte Europabrücke oder auch hier vielleicht im Osten 2035 die Praterbrücke über die Donau. So. Das sind Rieseneinschränkungen für den Individualverkehr auf den Autobahnen und Schnellstraßen. Und das geht sehr oftmals einher mit einer nicht vorhandenen Akzeptanz der Kundinnen und Kunden, dass man in den Sanierungszyklus kommt. Ich kann keine Brücke sanieren, indem ich vielleicht eine zweite Brücke daneben baue und dann die andere Brücke wieder saniere. Das geht vielleicht mit Stützmauern, das geht vielleicht mit Pfeilern, die vorübergehend errichte, um Brücken zu verschwenken und zu verschieben. Aber im Grunde genommen muss man sich einmal der Tatsache bewusst werden, dass es Einschränkungen geben wird müssen. Und das ist die größte Herausforderung. Da auf der einen Seite haben wir einen wachsenden Verkehr, auf der anderen Seite haben wir Einschränkungen in der Verfügbarkeit. Und es zu schaffen, weil die gesellschaftspolitische Resilienz oder Akzeptanz oder auch die Selbstverständlichkeit ja immer vorhanden sein muss. Ich muss von A nach B so schnell kommen, wie das Navi mir sagt, ja. Dass man da eine Veränderung im Verständnis herbeiführt, aber auch natürlich eine Verbesserung in der Verfügbarkeit einhergeht. Das ist eine große Herausforderung. Das andere ist natürlich das ganze Thema Digitalisierung.
Gibt es da einen Unterschied zu Deutschland? Weil wenn ich jetzt das richtig mitverfolge, hat Deutschland ja massive Probleme mit der Infrastruktur. Wie du sagst, kommt in die Jahre. Die Bahninfrastruktur ist sehr stark in die Jahre gekommen. Merkt man dann an den Verspätungen, die Deutschland im Bahnbetrieb hat, aber im Straßennetz ist es ja sehr ähnlich, dass Deutschland sehr kämpft mit veralteter Infrastruktur. Sind wir da in Österreich in einer besseren Lage?
Ja, um auch sehr wertschätzend zu bleiben gegenüber unseren deutschen Kollegen. Ja, wir sind in der glücklicheren oder in der besseren Lage in Österreich, ein Netz zu haben, wo es keine einzige Stelle gibt, wo ich vom hochrangigen Netz ins niederrangige Netz fahren muss, um über eine Strecke oder durch Orte durchzufahren, bis ich wieder auf den nächsten Anschlussstelle auf die Autobahn auffahren kann. Das gibt's in Deutschland, in Österreich Gott sei Dank nicht. Diesen Zustand wollen wir auch nicht und wir werden alles Mögliche dafür tun, dass der große Verkehr oder der Transitverkehr auf den Autobahnen auch bleibt und nicht wieder durch die Ortschaften durchgeführt wird. Wir haben eine großartige Netzzustandsqualität. Wir haben, wenn man ein Schulnotensystem strapazieren würde und wir würden alle Autobahnen und Schnellstraßen benoten, so haben wir nur 3% unseres Netzes mit der Note nicht genügend. Das sind aber jene Streckenabschnitte, die gerade in einer Sanierung sich befinden oder kurz davor stehen. Das heißt, wir haben wirklich zu 97% ein tolles, hochwertiges Straßennetz zur Verfügung, qualitativ hochwertiges Netz. Und das ist ja die Kunst und auch der Anspruch der ASFENAG, diesen Netzzustand auch genauso beizubehalten. Und in Deutschland ist es anders. In Deutschland sind wir schon bei 20% mit der nicht genügend. Also da ist der Zustand der Strecken schon ein anderer. Und wir sind im regen Austausch auch mit den deutschen Kollegen, die sich natürlich bei uns auch, zumindest in dem speziellen Fall, ein bisschen was abschauen können.
So, jetzt habe ich dich unterbrochen bei der Digitalisierung. Das ist ja sicherlich auch ein Feld, das euch stark beschäftigt und auch stark prägen wird.
Es sind halt viele unterschiedliche Disziplinen miteinander verknüpft. Es ist die Verfügbarkeit kann nicht alleine betrachtet werden. Die Verkehrsinformation ist ein Thema, die Verfügbarkeit unterstützt. Auch die Digitalisierung natürlich. Je profunder ich eine Information über den bevorstehende Reise habe, je profunder ich die Information habe über den Zustand des Netzes oder über die Einschränkungen auf unserem Netz, desto besser bin ich in der Planung meiner Route und in der Flexibilisierung der Mobilität. Und das heißt, also Digitalisierung ermöglicht es, diese Information leichter zu unseren Kundinnen und Kunden zu bringen, sei es eben durch das Handy, sei es durch das Navigationsgerät, sei es aber auch über die bestehende Infrastruktur entlang der Strecke. Das ist ein Thema, mit dem wir arbeiten. Auch die Digitalisierung im Mautbereich oder die Automatisierung beispielsweise bei einem Stellplatzerfassungssystem, wo ein Lkw-Fahrer ganz genau weiß, an dem und dem Stellplatz kann er sich für die und diese Zeit einbuchen etc. Also wir arbeiten da schon sehr, sehr mit modernen, fortschrittlichen Methoden. Also das ist ein Thema, was uns Herausforderung wird und natürlich KI. Ja, also wir arbeiten schon längst mit KI, das ist ja jetzt nicht nur in den letzten Monaten in Mode gekommen. Also es gibt schon viele Anwendungen in der ASFENAG auch. Ja, das wird uns herausfordern. Und natürlich auch das Thema Kontrolltätigkeiten, CO2-Emissionskontrollen, Schwerpunktkontrollen, Verkehrssicherheit ist ein Riesenthema. Also einige Themen bleiben gleich, aber die Herausforderungen in der Zukunft sind größer. Und natürlich, wie wird sich die Mobilität entwickeln? Stichpunkt automatisiertes Fahren. Gibt es irgendwann einmal Kolonnenfahren? Hängen sich einmal 5 Lkw hintereinander und haben eigentlich keinen Fahrer oder nur mehr einen Fahrer und die anderen 4 Lkw sind fahrerlos dahinter? Also auch diese Themen verfolgen wir.
Was tut sich abschließend noch in der Digitalisierung? Wie beeinflusst euch das noch?
Wir wissen auch, wie setzen Sie die Verkehrsströme an? Wie können wir zu Spitzenzeiten Verkehre lenken? Wie können wir die Daten digitalisiert verarbeiten? Wie können wir die an den Endverbraucher, an unsere Kundinnen und Kunden bringen? Wir arbeiten jetzt zum Beispiel gerade an einer sehr konzentrierten Aufsetzen einer neuen Verkehrsredaktion, sodass wir den Content, die Verkehrsdaten auch dementsprechend qualitativ verbessern, auch mit unterschiedlichen Kanälen arbeiten, mit unterschiedlichen Medien arbeiten. Also das ist etwas, was wir in den Prozessen schon digitalisiert haben oder auch das gesamte Ereignismanagement oder auch zum Beispiel ein noch nicht angesprochenes Thema Naturgefahren, die auch mit digitalisierten Landkarten bei uns hinterlegt werden. Wo müssen wir Verbesserungen machen etc. Also auch das ist ein großes Thema für uns. Wir haben gerade im letzten Jahr den Klimawandel auch so richtig spürbar bekommen auf unseren Autobahnen und Schnellstraßennetz mit Vermurrungen, mit Überschwemmungen. Ja, wir waren Gott sei Dank ein bisschen verschonter als die ÖBB, aber wenn man die Bilder sieht auf der Südautobahn, die war auch komplett unter Wasser. Das heißt also, wir haben schon verschiedene Streckenabschnitte, wo es durch Witterungsbedingungen immer wieder dann zu diesen Ereignissen kommen wird. Und da müssen wir natürlich auch so eine Infrastruktur bereithalten, die resilient ist und wo wir vielleicht antizipatorisch dann schon eingreifen können mit bestimmten definierten, vorgefertigten Maßnahmen.
Wenn mich jetzt meine Teenage-Kinder fragen, wie wird Mobilität in 20 Jahren aussehen, was für eine Antwort würdest du ihnen geben?
Es ist ganz, ganz schwierig. Ich glaube, die Autos werden unterschiedlicher ausgestattet, von kantig bis rund. Ich glaube, dass wir schon in 20 Jahren den einen oder anderen LKW sehen werden, die von einem bestimmten Streckenabschnitt vielleicht autonom geführt werden. Ich glaube, dass es in bestimmten Bereichen oder bestimmte Zonen wird geben, wo man dann das Steuer loslassen kann. Ja, wenn man zum Beispiel in einem Ballungsraum eintritt oder in einem großen Einkaufszentrum ist und man fährt über diese Schwelle, ab dieser Schwelle übernimmt die Automatik bis zum Einparkvorgang das Auto. Also solche Dinge wird es schon geben. Es wird eine absolute Erleichterung geben. Die komplette Automatisierung liegt wieder am Menschen selber, ob er quasi die Kontrolle am Steuer übergibt oder nicht.
Dankeschön. Danke. Das waren sehr spannende Einsichten. Jetzt kommen wir schon ein Stück zum Schluss. Und am Ende geht es ja immer so darum, was ändert sich. Jetzt haben wir schon gesprochen, wie ändert sich die Mobilität. Jetzt hast du uns Einblicke gegeben in die Mobilität der Zukunft. Was ist ein Tipp, eine Idee, ein Hinweis, etwas Interessantes, was du so unseren Zuseherinnen und Zuhörerinnen mitgeben würdest? So ein Tipp am Freitag. Was tut sich in der Mobilität? Wo soll man hinschauen?
Der Ökostrom AG-Tipp am Freitag.
Ich glaube, ich würde es auf einer Metaebene sagen. Bei allen möglichen disruptiven Veränderungen auch in den letzten Jahren und bestimmte Dinge, die man möglicherweise gar nicht mehr so vorhersehen kann oder auch in diesen schnellen Zeittakten unserer Gesellschaft, ist es auch immer, glaube ich, wichtig, allen Menschen bewusst zu machen, dass diejenigen Leute, die auf der Strecke draußen arbeiten, das mit bestem Wissen und Gewissen tun und für unsere Kundinnen und Kunden tagtäglich das Beste geben, um die Verfügbarkeit zu gewährleisten und einfach auch ein bisschen eine Akzeptanz zu entwickeln, dass nicht alles selbstverständlich ist und auch Sanierungen teilweise vorgenommen werden, ohne dass man sieht. Wir haben manchmal die Probleme gehabt, dass man uns vorgeworfen wird, man sieht keine Arbeiter entlang der Strecke und trotzdem ist die Strecke gesperrt. Es kommt vielleicht dann, dass die Leute im Tunnel arbeiten und nicht ersichtlich sind von außen oder unter der Brücke arbeiten und nicht ersichtlich auf der Strecke. Also einfach einmal so dieses Grundvertrauen auch der Kundinnen und Kunden, dass wir das Bestmögliche machen, um die Mobilität auf den Autobahnen und Schnellstraßen zu garantieren.
Das ist ein schönes Schlusswort. Danke dir, Hartwig, für die spannenden Einsichten und Eindrücke. Es ist immer eine Freude, mit dir zu diskutieren, weil ich weiß, dass du wirklich einer bist, der was vorwärts bringen will und da tatsächlich Veränderungen machst. Du hast uns am Anfang gesagt, ihr stellt um auf Elektro sehr früh und stellt die Infrastruktur so um, dass wir auch Mobilität der Zukunft haben. Das schätze ich und auch den Austausch, der manchmal durchaus auch kritisch ist zwischen uns oder konstruktiv kritisch, wo wir uns immer wieder Gedanken machen, wo kann es hingehen. Und gemeinsam nach Lösungen suchen. Das freut mich immer. Also danke schön, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut.
Sehr, sehr gerne und danke für die Einladung.
Und danke auch an euch, die ihr zugeschaut habt, zugehört habt. Schön, dass ihr dabei wart. Feedback immer gerne. Und ansonsten hoffen wir, dass wir euch wiedersehen, ihr uns wiederseht, wir uns wieder hören gegenseitig bei der nächsten Folge von Freitag in der Arena. Schön, dass ihr dabei wart. Danke und ciao.